Willkommen beim Podcast der Deutschen Rheuma-Liga. Moderatorin, Buchautorin und Botschafterin der Rheuma-Liga Milka Loff-Fernandes und die Rheumatologin und Wissenschaftlerin Dr. Hasselief Räbel lassen Betroffene zu Wort kommen. Heute erzählt Christiane:
Ich sage immer, Rheuma-Liga ist Abenteuer und das Ehrenamt meine Superkraft.
Hallo und herzlich willkommen bei Milka und Doc Hasseli hören zu. Mein Name ist Milka und der Esel, der nennt sich immer zuerst. Ich bin im rheumatischen Sinn wirklich ein Esel, denn ich habe keine Ahnung. Vor einiger Zeit war ich als Moderatorin auf einer Veranstaltung der Deutschen Rheuma-Liga eingeladen und wusste bis dahin nichts oder zumindest ganz, ganz wenig über Rheuma. Ich durfte dort jedoch sehr viele inspirierende Menschen kennenlernen, die es ganz offensichtlich schaffen, trotz ihrer schweren chronischen Erkrankung nicht ihren Lebensmut zu verlieren, die sich nicht von ihrer Krankheit ihr Leben klauen lassen, die nicht nur über die Unzulänglichkeiten des Gesundheitssystems jammern, denen Menschen mit chronischen Krankheiten in besonderem Maße ausgesetzt sind, sondern Menschen, die sich aktiv und erfolgreich dagegen stemmen und etwas dagegen tun. Und ich habe ganz schnell verstanden, dass es hier ganz viele Schnittmengen gibt mit den Themen, die mich selbst umtreiben. Mentales Empowerment, Resilienz und ein offener und mutiger Umgang mit oft tabuisierten und schambehafteten Themen rund um das ganzheitliche Thema Gesundheit. Wie ich zu diesen Themen gekommen bin, das ist eine lange und andere Geschichte, die wir vielleicht in einer anderen Folge noch einmal ausbreiten können. Aber heute freue ich mich extrem, hier zu sein und zuzuhören, wenn RheumatikerInnen sprechen und Doc Hasseli unglaublich gute, fundierte, wissenschaftliche Antworten gibt. Hallo Rebecca.
Ja, vielen Dank, Milka, für die einleitenden Worte und auch vielen Dank für deinen Einblick, wie du zur Rheumatologie gekommen bist. Das führt auch so ein bisschen zu meinem Weg in die Rheumatologie, und zwar einer Person, die einen das Fach bzw. das Thema nahebringt. Bei mir war das damals im Studium ein sehr engagierter Dozent aus der Rheumatologie. Ich war damals im 7. Semester, also noch mitten im Studium, und hatte eigentlich von der Rheumatologie überhaupt keine Ahnung und wollte im Rahmen eines Praktikums gerne an ein Krankenhaus, wo es vor allen Dingen um die Kardiologie geht, also wo das Herz im Fokus steht. Und Herz ist ja auch so der Mittelpunkt des Körpers, denkt man, ne? Und man kennt es aus den Filmen Herzinfarkte, alle Notfälle werden irgendwie mit dem Herz assoziiert. Und dementsprechend war ich ein bisschen enttäuscht, als ich dann der Rheumatologie erstmal zugeteilt worden bin, aber hatte dann Glück im Unglück, weil dieser Dozent war so engagiert und so leidenschaftlich in seinem Fach, dass er mich da wirklich mitreißen konnte, nicht nur mich, auch die anderen Teilnehmer des Praktikums, sodass ich dann das Interesse an der Rheumatologie gewonnen habe und dann nach und nach auch erfahren habe, wie spannend das Fach ist.
Das Leben ist schon eigenartig. Meistens leben wir so dahin und denken uns nichts Komisches, Böses dabei. Vor allen Dingen denken wir meistens, beziehungsweise die meisten von uns, dass wenn wir einmal so dahin gelebt haben, dass es immer so weitergeht. Und dann passiert etwas. Und je nachdem, was passiert, ist auch unsere Reaktion darauf. Und jetzt nehmen wir einmal an, wir haben Schmerzen, sind so Mitte 30 und plötzlich fängt es dann mal an, hier zu jucken, da zu zwicken und da zu zwacken und auch wirklich unangenehm zu werden. So unangenehm, dass wir zum Arzt gehen und bekommen dann eine Diagnose, die Diagnose Rheuma. Und unser Leben, das so vor sich hingelebt hat, vor sich hingeplätschert ist, wird plötzlich schwierig. Kann man das so sagen? Ich weiß nicht, wie unsere heutige Gästin damit umgegangen ist, vorher darüber gedacht hat, über Rheuma, über seltene Krankheiten, über Schmerzen oder über Veränderungen. Ich weiß aber, dass sie gelebt hat und ich weiß, dass sie auch viele schöne Sachen erlebt hat und viele schöne Sachen gesehen hat. Und plötzlich war halt eben alles anders und ich möchte gerne von ihr selbst wissen, wie das für sie war. Herzlich willkommen, Christiane.
Hallo, liebe Milka. Schön, dass ich mit dir heute reden kann. Ich folge dir auf Instagram und bin da immer ganz fasziniert. Also es macht mir richtig Freude, dir zu folgen. Und ja, mein Leben ist im Grunde genommen von heute auf morgen komplett auf den Kopf gestellt worden. Denn tatsächlich hat mich die Krankheit wirklich kalt erwischt. Ich bin lange geflogen für Lufthansa und habe mein Leben genossen. Ich war auf allen Kontinenten, ich habe viel erleben dürfen, hatte lange Aufenthalte in den verschiedensten Ländern. Es war wunderbar. Und ich habe anfangs, als ich anfing zu fliegen, immer gesagt, ich fliege bis zur Rente, Leute, das macht mir Spaß. Und dann bin ich mal losgeflogen und nur einfach innerhalb Deutschlands und hatte morgens Schmerzen, konnte nicht mehr richtig laufen und habe aber gedacht, ach, das ist wohl nichts, das ist nachher ist das wieder weg. Bin dann nur so zwei Flüge in Deutschland unterwegs gewesen und habe abends tatsächlich dann nur noch gesagt, ich kann nicht mehr, ich komme keinen Schritt weiter. Ich brauche jetzt ganz schnelle Hilfe. Bin ins Cockpit und habe gesagt, ruft bitte einen Arzt.
So
Und
schlimm.
so schlimm.
Also es war kein schleichender Beginn, irgendwie mal eben Schmerzen in der Hand, sondern wirklich von
Nein.
heute auf morgen konntest du nicht mehr gehen.
Richtig. Und dann haben mich die Sanitäter in den Krubus gepackt und in der Klinik hat mein Kapitän mich dann in die Klinik getragen, weil ich wirklich nicht mehr laufen konnte. Und die Ärztin dann gesagt hat, also bleiben Sie mal hier. Wir schauen uns das mal an, was Sie da haben könnten. Und ja, und dann hatte ich war da in Stuttgart mit einem Koffer für 4 Tage. Und ich war dann tatsächlich 3 Monate in der Klinik. Und da hat man gesucht und gesucht und gesucht.
Und in Stuttgart, ist das jetzt auch deine Heimatstadt gewesen oder war das ganz
Nein.
woanders? Nee.
Also ich habe in der Nähe von Frankfurt gewohnt. Und ja, ich habe mir dann immer noch Sachen bringen lassen. Und im Krankenhaus wurde ich versorgt. Es war also wirklich skurril dort. Ich kam in ein Zimmer mit einer Bäuerin, einer Filderbäuerin. Und die haben sich die Haare gerauft und haben gesagt, um Gottes Willen, die Stewardess und die Bäuerin. Aber ich sagte, Milka, das war das Dream Team. Diese Frau war der Hit. Und das war der Beginn meiner Krankenhauserfahrung. Das war gut.
Aber du hattest trotzdem die ganze Zeit über Schmerzen oder gingen die dann wieder weg?
Ich hatte tierische Schmerzen und die gingen dann erst weg, als ich wirklich ganz, ganz starke Medikamente bekommen habe. Die dann quasi die Entzündung, es war dann eine Entzündung in den Handflächen, in den Fußsohlen und im Gehirn tatsächlich auch. Also da hat es dann auch einiges kaputt gemacht. Aber ich war absolut bettlägerig und ja, habe dann auf einmal da gestanden. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, wirklich nicht mehr.
Das ist jetzt einfach eine Frage an Rebecca. Da muss man doch jetzt mal nachfragen. Ein Mensch kommt mit starken Schmerzen zu dir ins Krankenhaus und man weiß noch gar nicht, was ist, Rebecca. Was wäre die Vorgehensweise der Ärzte im Normalfall?
Ja, genau. Also Schmerz ist ja so ein typisches Symptom, was die Betroffenen mit rheumatischen Erkrankungen zu uns führt. Und hierbei gilt es dann herauszufinden, welche Erkrankung im Fokus liegt. Dazu gehört, dass wir den Patienten gut befragen, also eine gute Anamnese durchführen, um Hinweise herauszufinden, in welche Richtung es gehen könnte. Dann natürlich die körperliche Untersuchung und auch weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel mit dem Ultraschall im Labor, also Blut wird abgenommen, um herauszufinden, ob beispielsweise auch Entzündungswerte vorhanden sind oder ob es im Blut Hinweise gibt, dass irgendeine entzündlich-rheumatische Erkrankung vorliegt.
Verstehe, Rebecca, so würdest du das machen. Wie war denn das bei dir? Christiane, wie lange hat es bei dir gedauert, bis man wusste, was du hast? Und vor allen Dingen, warum hat es dann so lange gedauert?
Also, es hat bei mir tatsächlich ein Jahr gedauert, kann man so sagen. Ich war 3 Monate damals in der Klinik, bis man mich so weit eingestellt hatte, dass ich gut wieder zu Hause leben konnte. Und ich bin dann weiter in diese Klinik ambulant gefahren, um Untersuchungen machen zu lassen. Und ich hatte so ein Arzt, der war so ein bisschen wie Dr. House im Fernsehen. Der hat genauer geguckt. Und der hat wirklich alle möglichen Blutwerte getestet und gemacht. Und ich werde diesen Blick nie vergessen, diesen Anblick, als er mir über den Flur entgegengehüpft kam und sagte, ich hab's, endlich, ich weiß es, Sie haben eine Vaskulitis. Und ich war so selig in dem Moment. Und mein nächster Gedanke war dann nur, ach du Schreck, und was jetzt? Aber alleine die Diagnose zu haben,
Verstehe ich.
war für mich so wichtig, weil ich war im freien Fall. Ich wusste gar nicht, was ist denn das? Wie soll ich denn wem sagen? Aber eine Vaskulitis ist schwierig.
Also ITIS ist schon mal schlecht. Das hört sich für mich in meinem Gebrauch als alte Lateinerin schlecht an. Heißt nämlich immer Entzündung, Rebecca. Aber das ist jetzt etwas für dich. Eine Vaskulitis, womit hat man es denn da zu tun? Und wärst du der Christiane auch so entgegengehüpft?
Also eine Vaskulitis bedeutet, dass es sich um eine Gefäßentzündung handelt. Hierbei ist das so, dass das Immunsystem zu aktiv ist, also das eigene Immunsystem richtet sich gegen körpereigene Strukturen, in dem Fall gegen körpereigene Gefäße, die dazu führen, dass eben die Durchblutung der Organe oder der Muskeln und oder alle möglichen Bestandteile am Körper, die eben an diesem Gefäß hängen, dann schlechter werden. Das ist eine komplexe Erkrankung, gehört auch zu den seltenen Erkrankungen, so dass es gar nicht abwegig ist, dass eben Ärztinnen und Ärzte Zeit benötigen, um diese Diagnose zu stellen, weil es viel häufiger andere Erkrankungen gibt, die diese Beschwerden oder Symptome eben verursachen können. Ich hätte mich natürlich gefreut, wenn ich die Diagnose entdeckt hätte, gehüpft. Ja, da bin ich, glaube ich, vom Typ her etwas anders, aber ich kann mir wirklich vorstellen, was das auch für eine Erleichterung für den Arzt war, dass er endlich wusste, was Christiane hat. Also er wollte natürlich seiner Patientin helfen, in dem Fall Christiane, und es war für ihn ein Glücksgefühl. Wir müssen uns vorstellen, in der Rheumatologie sind wir keine Operateure, wie zum Beispiel bei einer Blinddarmentzündung, den operiert man raus und dann hat sich's erledigt, sondern wir müssen wirklich Kopfarbeit, Detektivarbeit leisten. Und da kann ich mir dieses Gefühl des Arztes sehr gut vorstellen.
Christiane, so, und jetzt weißt du, womit du es zu tun hast und hast dich natürlich auch ein bisschen, glaube ich, erschreckt, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, ich habe mich sehr erschreckt. Ich wusste gar nicht, womit ich es zu tun habe. Und das war jetzt nun, das war Mitte der 90er Jahre. Da gab es kein Internet und da gab es einen Schrembel. Und den
Ein
habe ich dann
was?
mal konsultiert. Ein Schrembel, so heißt dieses dicke, dicke Buch der Mediziner. Da stehen alle Krankheiten drin. Und den habe ich mir dann tatsächlich gekauft
Ja.
und reingeschaut. Aber da war auch nicht so viel. Und tatsächlich habe ich 10 Jahre gebraucht, bis ich das erste Mal jemanden getroffen habe, der auch eine Vaskulitis hatte. Und da ging bei mir die Sonne auf, weil ich dann einfach gemerkt habe, boah, ich kann da jetzt mit jemandem reden, der darüber Bescheid weiß und mich austauschen. Ach, das hat sich angefühlt wie Balsam für die Seele.
Ach, das kann ich mir
Aber
vorstellen. Woran hast du es gemerkt, speziell?
also es sind die ständigen Schmerzen. Ich habe durch die Nebenwirkungen der Erkrankung auch ein Problem, dass ich ständig Durst habe zum Beispiel oder ständig zu einer Toilette laufen muss. Das kam dann als neue Erkrankung noch dazu. Aber ich habe ja dann weiter gedacht, Mensch, man hat mir auch nie gesagt so richtig, wie schlimm das ist. Und dass ich jetzt schwerst krank bin. Und das war für mich, ja, ich habe dann Medikamente bekommen und habe gedacht, okay, mein Leben, das nehme ich jetzt wieder auf. Aber als erstes, und das war so der große Schock noch am ersten Tag in der Klinik, war, dass die Ärztin gekommen ist und hat sich an mein Bett gesetzt und hat gesagt, also das war's. Ihren Job, den können Sie an den Nagel hängen. Das werden Sie nie wieder machen können.
Das finde ich krass, weil das, so wie ich das jetzt eben gerade rausgehört habe, war das ja auch, hat es einen großen Teil deines Lebens ausgemacht,
Ja,
oder?
ja. Ich hatte mir kurz vorher eine Eigentumswohnung gekauft und habe nur
Nicht.
gedacht, jo, der Bank ist das egal, ne? Ob
Ja.
ich krank bin oder nicht.
Ja.
Ich war alleinstehend und ich habe nur gedacht, was mache ich jetzt? Und jetzt hatte ich nun viel Zeit zu Hause und habe mich hingesetzt und habe gedacht, was wird zukünftig werden? Ich wollte unbedingt bei Lufthansa bleiben und habe dann mich informiert und habe ein Fernstudium angefangen für Touristik, weil ich gedacht habe, in der Branche möchte ich bleiben, und habe mich dann da so richtig reingefuchst. Zeit hatte ich genug, und ich habe es auch geschafft. Ich habe dann eine Stelle bekommen bei Lufthansa als Verkaufsberaterin für große Firmen, Reisebüros, Reiseveranstalter. Und das war dann auf einmal ein Job, der war mindestens genauso spannend. Und ich war nur noch nicht fertig mit meinem Studium und habe aber gleichzeitig wirklich meine 50 Stunden Minimum gearbeitet, und das ist keine gute Kombi. Ich habe meine Krankheit verdrängt, und dadurch habe ich dann also es war ein riesengroßer Fehler. Ich bin dann noch viel kranker geworden und hatte ein komplettes Lungenversagen dann von jetzt auf gleich. Und ja, das war dann wirklich katastrophal. Und ich habe es wirklich nur haarscharf überlebt. Ich war eine der ersten Patientinnen an einer ECMO. Das ist die Lungenmaschine, die
Die wir seit
vielen,
Corona alle kennen.
genau,
Ja.
die damals war das Gerät so groß wie ein Wohnzimmer. Und ich habe es wirklich haarscharf überlebt, aber ich bin stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Und nur dann musste ich wirklich komplett von vorne anfangen. Ich war nach dem Koma, konnte ich mich überhaupt nicht bewegen und musste dann wieder neu lernen, auf die Beine zu kommen, wieder mobil zu werden. Und dann waren die Schmerzen auch in einem Bereich, wo ich sie nicht einfach mehr verdrängen konnte.
Rebecca, wenn du das hörst, was rätst du deinen PatientInnen zum Thema Selbstfürsorge, Arbeit, Stressreduktion? Wie würdest du das einschätzen und wie würdest du versuchen, die dazu unterstützen, dass man ja eben so eine Krankheit nicht einfach verdrängen kann?
Genau, Verdrängung ist ein ganz gutes Stichwort. Wir haben ja hier Erkrankungen, die sehr selten sind. Das heißt, es ist schon für die Betroffenen schwierig zu verstehen, was da in ihrem Körper passiert. Wir wissen selbst die Ursache dieser Erkrankung nicht, sodass es noch schwieriger ist, das Ganze zu greifen. Und dann ist es so, dass natürlich in der Gesellschaft eben die Erkrankungen noch unbekannter sind. Das heißt, dass man da oft auch auf Unverständnis stößt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, oder ich weiß auch von meinen Patientinnen und Patienten, dass oft Verdrängung oder beziehungsweise das Gefühl, dass man sich einfach mal auch normal fühlen möchte, so wie die anderen, ein ganz großer Faktor ist. Und hierbei gilt es eben, mit den Betroffenen wirklich akribisch eine Aufklärungsarbeit zu leisten, damit man darlegt, die Erkrankung wird leider nicht durch die Medikamente geheilt, selbst wenn man sich dann eine Weile gut fühlt, sondern es kann immer sein, dass es zu einem Schub kommt. Und wenn man die Medikamente, die man eben einsetzt, um den Schub vorzubeugen, dann kann es eben sein, dass die Erkrankung einen wirklich schlimmen Verlauf annimmt. Und da gilt es, gemeinsam mit den Betroffenen auch ehrlich zu sein. Also ich sage immer, das ist eine blöde Erkrankung, ich verstehe es vollkommen. Vor allen Dingen bei den Jüngeren haben wir das Problem, dass die dann natürlich die Gleichaltrigen sehen, die dann in der Ausbildung sind, im Studium, überhaupt keine Probleme haben. Aber da muss man eben auch ehrlich sein und sagen, die Erkrankung ist blöd. Es wird zwischendurch Tage geben, die eben nicht gut laufen, wo man den Tag nicht gut bewältigt bekommt. Aber gemeinsam wollen wir mit den Medikamenten, mit dem Rundum-Programm dazu beitragen, dass möglichst viel an Lebensqualität beibehalten bleibt.
Dankeschön. Jetzt bist du dem Tod von der Schippe gesprungen, Christiane, und hast aber gleichzeitig auch dadurch, dass du so mit dir umgegangen bist, wie du halt irgendwie mit dir umgegangen bist, wahrscheinlich, kann man das so sagen? Hast du so ein bisschen schlechtes Gewissen irgendwie? Denkst du, hättest du vielleicht anders machen sollen, jetzt im Nachhinein?
Definitiv. Also das war viel zu viel. Also Selbstfürsorge war tatsächlich gleich null.
Warum? Warum? Like, vielleicht einmal, ich muss, warum?
Weil ich einfach den Gedanken hatte, ich brauche einen Job, ich brauche, muss mein Geld selber verdienen, ich möchte wieder mitten im Leben stehen, ich wollte wieder zurück ins Leben. Und ich habe Ich habe es verdrängt
Ja.
tatsächlich damals. Und als ich dann wieder aufwachte aus dem Koma, habe ich gedacht, ich muss jetzt mein Leben selber in die Hand nehmen und ich muss was ganz grundlegend ändern.
Was hast du verändert?
Ich habe zum einen habe ich versucht, mit einer neuen Stelle nochmal Fuß zu fassen, was nicht geklappt hat. Aber vor allen Dingen, ich habe tatsächlich im Krankenhaus meinen jetzigen Ehemann kennengelernt. Und das war dann etwas, was so langsam erblüht ist, irgendwie, diese Beziehung. Aber die hat mir natürlich auch sehr viel Kraft gegeben. Das war der eine Teil, der positive. Der negative war, dass dann die Ärzte auf mich zukamen und haben gesagt, so, jetzt reicht's. Also jetzt stellen Sie endlich den Rentenantrag. Und das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann auch relativ schnell meine Rente durchbekommen als Erwerbsminderungsrente. Und das war so mit einer der schlimmsten Tiefschläge, wenn man, also ich habe den gekriegt kurz vor meinem 40. Geburtstag.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ach du Schreck, jetzt bin ich alt, jetzt bin ich Rentnerin, was mache ich jetzt mit meinem Leben?
Ich verstehe das. Das ist wahrscheinlich irgendwie, also auch so, du wirkst ja auch ein bisschen so, ne? Ich nehme mein Leben selber in die Hand.
Ja.
Ich möchte alles immer selber machen. Deine Unabhängigkeit auch, dass du niemandem zur Last fallen möchtest, wahrscheinlich. Das
Richtig.
klingt durch jedes Wort, was du erzählst. Und dann einmal so die Rente beantragen müssen. Gibt es denn da jemanden, der dich dabei unterstützt hätte?
Die Deutsche Rheuma-Liga sucht Menschen, die Spaß daran haben, mit anderen gemeinsam etwas zu bewegen. Ihr Engagement hilft anderen und bereichert auch das eigene Leben enorm. Wie Sie sich in der Rheuma-Liga engagieren können, erfahren Sie bei Ihrem Landes- und Mitgliedsverband unter rheuma-liga.de.
Also zum einen mein Mann, mit dem ich da schon zusammen war, der hat mich unglaublich unterstützt. Er hat auch gesagt, egal, wenn du sie nicht bekommst, wir schaffen das auch so. Zum anderen hatte ich eine tolle Psychotherapeutin, die auch Rheumatologin ist und die mir dann gesagt hat, so, das ist der Wald, das sind die Bäume und jetzt finden wir einen Weg gemeinsam dadurch. Und die mich dann auch darin unterstützt hat, mich auch neu zu erfinden, mir eine neue Zukunft aufzubauen, die das also auch bis heute macht. Und denn was ich gemerkt habe, ist, ich hatte nun diesen Rentnerausweis und habe gedacht, okay, der Körper ist in Rente, definitiv, aber der Kopf doch nicht. Und was mache ich jetzt? Und ich habe dann gedacht, ich brauche eine Aufgabe. Ich brauche etwas, wofür ich brenne und wo ich anderen Menschen Gutes tun kann und ihnen vermittle, dass sie nicht die Fehler machen sollen oder müssen, die ich gemacht habe.
Zu dieser Aufgabe und zu diesem Guten kommen wir gleich. Ich möchte einmal ganz kurz die Gelegenheit wahrnehmen, alle Leute, die jetzt gerade zuhören, darauf hinzuweisen, dass die Deutsche Rheuma-Liga ganz großartige Unterstützung bietet, wenn es darum geht, ihre Rechte im Sozialsystem zu kennen und zu bearbeiten und sie dabei zu unterstützen. Zum Beispiel bei so einem Rentenantrag, zum Beispiel bei der beruflichen Rehabilitation, zum Beispiel dabei bei Fragen, wie teile ich mir mein persönliches Budget ein und so weiter und so fort. Dann sind Sie nicht alleine. Die Deutsche Rheuma-Liga ist genau für solche Fragen da. Und jede und jeder, der hier sitzt, freut sich, diese Fragen auch zu beantworten. Bevor wir aber zu deiner Aufgabe in der Deutschen Rheuma-Liga, auch als Grandfluencerin, kommen, was super, super spannend ist, möchte ich noch einmal zu einer Krankheit kommen, die du auch hast, die allerdings, also wenn ich sie jetzt unter den Tisch fallen lassen würde, dann glaube ich, kriege ich Ärger.
Ja, bestimmt.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Fibromyalgie. So.
Ja, genau. Ich habe die Fibromyalgie quasi als Sahnehäubchen dazu bekommen.
Aber bitte mit
Das
Sahne, ja.
genauso.
Ne?
Und ich weiß noch, ich habe durch die Schmerzen, die Erschöpfung. Denn das darf man nicht vergessen. Viele rheumatische Erkrankungen sind kombiniert mit einer ganz, ganz furchtbaren Erschöpfung oder Fatigue, die ganz, ganz gravierend ist und oftmals mehr einschränkt als die Schmerzen.
Die Fatigue versuche ich immer den Betroffenen so zu erklären: Wenn die Erkrankung aktiv ist, dann ist ja das Immunsystem überaktiv. Das heißt, das Immunsystem ist ständig am Schaffen, arbeitet leider nicht optimal, deswegen greift es den eigenen Körper an. Aber diese Energie muss ja irgendwo herkommen. Ja, das heißt, der Körper verbraucht selbst diese Energie und kann dazu führen, dass die Betroffenen sich eben abgeschlagen und müde fühlen. Jetzt sagt man, okay, bei der Herbst-Wintersaison, dann fühlen wir uns ja auch in der Allgemeinbevölkerung ein bisschen schlapper. Aber das ist mehr. Das sind wirklich Gefühle bzw. Wahrnehmungen von Müdigkeit, von Energieverlust, die dazu führen, dass man wirklich den Alltag nicht optimal bewältigen kann. Und das kann auch phasenweise auftreten. Und auch da geht es darum, dem Patienten das zu vermitteln, dass solche Phasen auftreten können. Selbst wenn man ein Hoch hatte, wo alles perfekt gelaufen ist, man genug Energie hatte, um 18 Stunden am Tag am liebsten irgendwas wegzuarbeiten. Aber es kann halt eben auch Phasen geben, wo diese starke Müdigkeit, diese starke Abgeschlagenheit vordergründig ist, also die Fatigue, dann spürbar auch ist. Eine weitere Komponente bei den rheumatischen Erkrankungen ist eben auch die Fibromyalgie. Auch hier ist das so, wir wissen gar nicht genau, wie das zustande kommt. Wir wissen aber, dass die entzündlich hemmenden Medikamente hier keinen Effekt haben. Bei der Fibromyalgie handelt es sich vermutlich um eine Schmerzverarbeitungs-, Schmerzwahrnehmungsstörung. Wir wissen es gar nicht so genau, aber so wird sie am ehesten eingestuft. Und es kann dazu kommen, dass eben im Rahmen der Fibromyalgie Schmerzen am gesamten Körper wahrgenommen werden. Das heißt Schmerzen, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Manche berichten, wie als würden sie sich so ein bisschen grippig fühlen. Und hierbei geht es wirklich interdisziplinär im Team gemeinsam mit den Betroffenen ein System, ein Konzept zu entwickeln, um ihnen bestmöglich zu helfen. Neben der ärztlichen Vorstellung gehört hier beispielsweise auch die Psychotherapie mit dazu. Es gehört die Schmerztherapie mit dazu, die Physiotherapie und eben auch dem Patienten selbst Werkzeuge an die Hand zu geben, wie man in diesen Phasen sich bestmöglich helfen kann. Weil eben beispielsweise die entzündungshemmenden Medikamente wie Cortison oder die anderen Rheumamedikamente, die zu Cortisoneinsparung eingesetzt werden, hier keinen Effekt haben. Aber wir wissen, beispielsweise Sport, autogenes Training, Muskelentspannung sind hier ganz, ganz wichtige Faktoren, die man einsetzen kann, um den Betroffenen auch schnellstmöglich und ohne große Nebenwirkungen auch zu helfen.
Die Fibromyalgie festzumachen, alleine nur an dem eigenen Körper, ist ja dann schon schwer. Und dann kommt da eigentlich wirklich, wie du gesagt hast, so ein Sahnehäubchen on top, das brauchte eigentlich kein Mensch.
Richtig. Mhm. Und das darf man auch nicht unter den Tisch kehren, was das mit der Seele macht. Viele Betroffene mit Fibromyalgie haben eben depressive Verstimmungen oder entwickeln schwerste Depressionen. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, dass ich selber als Betroffene unglaublich viel machen kann gegen die Symptome der Fibromyalgie, dass ich im Grunde genommen selber ganz, ganz viel oder stark in der Hand habe, wie es mir geht. Und damals gab es eben, ein Buch auf dem deutschen Markt und im Internet so gut wie gar nichts, das gab es noch nicht so. Und dann habe ich jetzt gedacht, jetzt was mache ich, und habe mir in Amerika Bücher besorgt. Und habe mich eingelesen, und zwischenzeitlich hatte ich den Kontakt zur Rheumaliga gefunden, die mich unglaublich unterstützt hat. Also ich weiß noch, das erste Mal, ich habe da angerufen und ich hatte eine ganz, ganz zauberhafte, ehrenamtliche Mitarbeiterin am Telefon, die sich Zeit genommen hat für mich, die mir vieles erklärt hat und ich mich so wohl gefühlt habe, dass ich gedacht habe, also da mache ich mal weiter mit, und das ist gut. Und da fühle ich mich doch genau an der richtigen Stelle, mit einer Vaskulitis auf der einen Seite und einer Fibromyalgie auf der anderen. Und naja, die Arthrosen, die kamen dann noch dazu, da bin ich auch wieder richtig.
Und du bist so geil. Ach ja.
Eine
das ganze
für alle,
Paket,
ne?
Ja, boah, eine für alle. Wie geil. Also, aber Christian, guck mal, es ist ja das eine irgendwie, wenn man das so passiv in Anspruch nimmt, die Unterstützung. Ja. Und es ist das andere, sie ja auch zu geben. Du bist eine der, glaube ich, ach, aktivsten Rheuma-Liga-Mitgliederinnen, die ich kenne. Jetzt, sag mal, also was hat sich denn dann so dazu getrieben, das dann auch noch zu machen, trotz Schmerzen, trotz, ne? Und wie machst du das?
Also es hat sich ganz, ganz langsam entwickelt. Ich war ja nun sehr, sehr krank damals noch. Aber es ging los, dass ich gesagt habe, also das, was ich jetzt gelernt habe, auch in den Büchern, gebe ich weiter. Und wir haben einen Gesprächskreis Fibromyalgie in Mainz gegründet. Und da haben wir uns dann einmal im Monat getroffen, um uns auszutauschen und zu lernen, miteinander zu lernen, voneinander zu lernen. Und ich habe dann gemerkt, boah, das macht dir Spaß. Und dann habe ich eine Telefonleitung gehabt in meinem Arbeitszimmer und habe mein Sorgentelefon quasi schalten lassen. Wenn es mir nicht gut geht, Thema Selbstfürsorge, dann mache ich die Türe zu und lasse das auf dem AB gehen. Aber ansonsten habe ich dann mit ganz vielen Fibro-Patienten gesprochen und habe unglaublich viel gelernt. Und das gebe ich dann auch wieder weiter in den Gesprächskreisen. Und nach einigen Jahren haben wir dann gemerkt, also Fibromyalgie-Patienten gibt es also wirklich sehr, sehr häufig und alle brauchen sie Hilfe und Ansprache. Und wir haben dann das Netzwerk Fibromyalgie in Rheinland-Pfalz für den Landesverband dort gegründet. Und das sind mittlerweile 18 Gesprächskreise, die über ganz Rheinland-Pfalz verteilt sind. Und wir sind vernetzt. Und juhu, die Rheuma-Liga, die sorgt dafür, dass wir Supervisionen kriegen, Schulungen kriegen, dass wir uns treffen, um uns auszutauschen und wo wir sagen, wie wollen wir überhaupt arbeiten in den Gesprächskreisen.
Ja, das finde ich, einen sehr spannenden Aspekt, weil es ist natürlich das eine, irgendwie Gespräche zu führen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch oft sehr erleichtert. Aber wenn man die ganze Zeit Gespräche führt über die Schmerzen, die man hat, dann kann das ja auch sehr belastend wirken. Deswegen finde ich das sehr schön, dass die Rheuma-Liga in dem Punkt auch unterstützt. Du hast vorhin gesagt, dass ihr dann, dass du dann ganz viel gelernt hast. Was hast du denn dann davon gelernt? Also was war so das Herausragendste, was du jetzt rausfinden könntest?
Das kann ich dir sagen. Ich habe einen Kurs besucht, der nannte sich Herausforderung Rheuma, nimm dein Leben in die Hand. Und das ist im Grunde ein Selbstmanagement-Kursus, in dem man lernt, wie man also erstmal die Erkrankungen kennenlernt, die Medikamente, die Möglichkeiten, wie man sich selber hilft, aber auch eben, wie man auf sich aufpasst. Also wie man das, heute heißt das so schön in Neudeutsch Pacing, wie dass ich mir Pausen gönne, dass ich mir Ruhe gönne, dass ich wieder selber Kraft aufbaue und also ich lerne, mein Leben zu managen.
Das ist schön,
und
ja.
Du, dieser Kurs war für mich ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, also ich möchte das auch als Trainer machen und weitergeben, weil es lebt davon, dass Betroffene anderen Betroffenen das näher bringen. Und ich habe diesen Kurs auch gehalten in Rheinland-Pfalz für unseren Landesverband. Und so hat sich das langsam aufgebaut, dass ich mehr gemacht habe. Dann kam die Pandemie und ich habe nur gedacht, also nee, wir können unsere Rheumis nicht alleine lassen. Und da ich habe dann gesagt, wir können uns nicht treffen, physisch irgendwo, aber die neuen Medien schaffen es ja. Wir haben dann einen Gesprächskreis aufgebaut, selten, aber nicht allein, indem wir jetzt Menschen zusammenholen, die seltene rheumatische Erkrankungen haben und uns mit denen austauschen online. Man sieht sich in den Kacheln, man ist zusammen, spricht miteinander, hat Spaß miteinander. Also Gesprächskreise sind keine Jammerclubs.
Ich möchte noch einmal ganz kurz die Rebecca irgendwie fragen, was für eine Rolle dieses Selbstmanagement in der Behandlung einer rheumatischen Erkrankung spielen kann, von ärztlicher, aus ärztlicher Perspektive gesehen?
Selbstmanagement ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Bei solchen Erkrankungen wie bei Christiane, wo es sich eben um seltene Erkrankungen handelt, ist es wichtig, dass die Betroffenen selbst Expertinnen und Experten ihrer Erkrankung sind, weil eben viele Ärztinnen und Ärzte, die die Patienten begleiten, jetzt zum Beispiel, man hat irgendwas am Auge und man geht zum Augenarzt, eventuell diese Erkrankung gar nicht so häufig gesehen haben. Und dementsprechend ist das wichtig, dass die Betroffenen selbst genau wissen, worum es sich handelt, um eben auch in diese Vermittlerrolle überzugehen und eben die Informationen, die notwendig sind, um das Bestmögliche dann aus den ärztlichen Visiten rauszuholen, eben direkt vorlegen zu können. Dazu kommt noch, je besser die Betroffenen wissen, was sie haben, je besser sie wissen, welche Beschwerden sie einzustufen haben, desto besser können wir auch Ängste dann vermeiden. Das heißt, das führt dazu, dass die Patienten besser ihre Therapien umsetzen, besser auch Empfehlungen unsererseits umsetzen und sich auch wohler fühlen im Umgang mit dem ärztlichen Personal beziehungsweise mit dem medizinischen Personal.
Christiane, jetzt bei dir. Mhm. Wir sind jetzt hier mitten in der Pandemie. Du hast angefangen, rumzuzoomen, Kacheln zu sehen. Also man trifft sich jetzt auch virtuell. Und auch du wirst immer virtueller. Jetzt mittlerweile bist du Grandfluencerin der Rheumaliga. Erst einmal, was ist das? Und wie ist es dir damit gegangen?
Und zwar war die Grundidee, dass es gerade in der Pandemie klar geworden, es gibt Menschen, die sind schon älter, so wie ich, und die sind jetzt nicht so technikaffin und wir wollen sie aber abholen zu Hause und wir wollen sehen, dass sie mit ins Boot kommen und auch eben Ansprache finden, jetzt mal vom Telefon weg, dass sie auch in diese Chaträume kommen, sprich in die Gesprächskreise online oder eben, dass sie überhaupt mal lernen, was kann ich mit dem Handy jetzt alles machen. Die Rheumaliga hat eine wunderbare App. Das ist die Rheuma-Auszeit. Und da kann man reinklicken und kann sich wirklich die tollsten Sachen runter, also machen. Ich kann mich bewegen. Mhm. Da sehe ich auf so kleinen Videos, was ich an Bewegungsübungen mache. Eine Traumreise, eine Entspannung. Das findet man alles auf der App und das kann man machen, wenn man im Wartezimmer beim Arzt sitzt zum Beispiel. Und aber den Leuten, die jetzt ein Smartphone haben, die sich nicht gut so auskennen, denen zeigen wir mit den kleinen Videoclips einfach einen Weg, Schritt für Schritt, wie schaffe ich das? Oder die Versorgungslandkarte. Das ist eine tolle Sache, dass ich meinen Ort, meinen Wohnort eingebe und dann sage, ach, wo finde ich einen Rheumatologen, eine Reha-Klinik, eine rheumatologische Klinik, dass ich schon mal weiß, aha, das gibt es da. Das erklären wir in den kleinen Videoclips, Peter und ich. Also es ist eine tolle, tolle Sache und das hat so irre viel Spaß gemacht und es hat weitere Kreise gezogen.
Und es hat vor allen Dingen Menschen auch erreichen können, die sich vielleicht sonst nicht damit auseinandergesetzt hätten, beziehungsweise für die Schwelle zu hoch gewesen wäre. Und das ist noch einmal etwas, was ich sage. Das letzte Mal haben wir ja mit der 28-jährigen Britta gesprochen, die so ein bisschen dieses Mythos gebasht hat, dass Rheuma immer etwas, also eine alte Krankheit sei. Heute sprechen wir mit dir. Auch du bist jetzt nicht erst seit gestern ein, in Anführungsstrichen, Rheumi. So, ich traue mich noch nicht richtig, diesen Begriff zu. Ich bin da noch nicht so drin wie du, aber nicht erst seit gestern erkrankt. Das heißt, es kann einen jeden Tag von hinten ereilen. Ja. Und wichtig ist, glaube ich, und das habe ich auch, und Rebecca kann mir da jetzt hoffentlich auch gleich noch zustimmen, ist, dass vor allen Dingen diese Früherkennung und das gute Selbstmanagement, das habe ich jetzt von dir auch rausgehört, das gute Selbstmanagement über die Zeit, penibel oder zumindest so mit einer gewissen Zuwendung und regelmäßig gemacht wird. Und da können solche Apps natürlich helfen, da können diese Gesprächskreise helfen und da hilft die Rheumaliga in einer ausdauernden Beständigkeit Das sollte man unbedingt, das sollte man im Hinterkopf behalten und vor allen Dingen da auch wirklich sich zu trauen, sich dahin zu wenden. Jeder, der das jetzt gerade hört, vielleicht auch heimlich, ich sag's noch einmal.
Just ja, do. Und ich habe noch einen kleinen Tipp
ja.
für die, die sich nicht so ganz trauen.
Ja.
Sie soll mal den Nachbarsjungen fragen oder den Enkel oder jemanden in der Familie. Einfach mal anhauen und sagen, komm, zeig mir das mal. Mhm. Und wir haben das gemerkt in der Pandemie. Es sind wirklich Menschen mit dabei in den Gesprächskreisen, die haben vorher mit ihrem Laptop nichts anfangen können oder mit dem Handy. Und jetzt sitzen die dabei. Und wir haben das mal gehabt, dass eine Frau, habe ich gesagt, sag mal, bist du im Krankenhaus? Ja, sagt sie. Sagt sie, ich bin gestern operiert worden und mir ist langweilig. Nee, ich habe gedacht, jetzt mache ich bei euch mit.
Ja, super.
Also
genau,
das geht alles.
Und dann einfach machen und das ist so eine einfach tolle, machen. Genau, und das ist so eine tolle Möglichkeit, auch dieser schleichenden, schlimmen, da zusätzlichen Krankheit Einsamkeit zu entgehen. So, ne?
Ja.
Also wirklich nicht allein, ihr seid nicht alleine mit dem, was ihr habt. Und das ist etwas, was das strahlst du einfach aus. Und an dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bei dir bedanken für alles, was du mir heute erzählt hast. Und ich habe aber noch dieses Assoziationsspiel, was ich unbedingt mit dir spielen möchte. Und da bin ich ganz gespannt auf das, was du sagst. Und noch eine letzte Frage zu dem Tipp, den du uns geben würdest, dein Lifehack mit Rheuma. Erst einmal das Assoziationsspiel.
Die Deutsche Rheuma-Liga setzt sich unermüdlich für die Anliegen von Menschen mit rheumatischen Erkrankungen ein. Als Selbsthilfeverband sind wir dafür auf Ihre Unterstützung angewiesen. Besuchen Sie unsere Spendenseite unter rheuma-liga.de/spenden und helfen Sie uns.
Und da fange ich an, wir haben ja jetzt vorhin schon gehört, irgendwie, was du zunächst einmal dachtest, genau, was dachtest du eigentlich damals, als der Arzt auf dich zugehüpft ist mit der Diagnose Vaskulitis?
Mir ist ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil die Unsicherheit weg war. Ich wusste jetzt was, an dem kann ich mich festhalten. Jetzt kann ich anfangen, dagegen zu arbeiten. Vorher war ich im freien Fall.
Welche Aktivität möchtest du nicht aufgeben, obwohl du Rheuma hast?
Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mäßig, aber regelmäßig muss ich mich bewegen. Ich habe es geschafft, einen Teil meiner Schmerzen runterzufahren, sodass ich so auf zumindest zum großen Teil auf starke Schmerzmittel verzichten kann. Einfach darin, dass ich jeden Tag meine Bewegungsübungen mache. Und das ist für uns Rheumis ein absolutes Muss. Genauso wie die Medikamente, die wir oftmals unser Leben lang brauchen. Bewegung gehört dazu.
Eine Sache, die ich mir vor meiner Diagnose nicht vorstellen konnte, war,
dass ich mal Grandfluencer werde oder im Fernsehen interviewt werde, wie das beim SWR war, dass ich auf meine alten Tage, das darf ich so sagen, ich bin jetzt 65, dann auch noch interviewt werde von diversen Zeitungen und Zeitschriften. Ich sage immer, Rheuma-Liga ist Abenteuer und das Ehrenamt meine Superkraft. Das Ehrenamt macht so viel Spaß. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Ihr braucht eine Aufgabe, wenn ihr so aus dem Leben fallt und nicht mehr arbeiten gehen könnt. Und da ist das Ehrenamt, und gerade für uns Rheumis bei der Rheuma-Liga, ein Augenöffner. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt in meiner Zeit jetzt dort. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der Rheuma-Liga. Ich habe wunderbare Freundschaften neu gewonnen. Und ich habe alte Freundschaften verloren, weil wir nicht mehr die gleichen Themen haben. Aber die neuen Freundschaften, die geben mir unglaublich viel Liebe. Und das ist auch so ein Spruch, den habe ich mal gehört in unserem Gesprächskreis. Eine Frau hat gesagt, ich bin in meinem Leben noch nie so viel umarmt und gedrückt worden wie bei der Rheuma-Liga. Ist das nicht schön? Dafür mache ich das.
Das ist super schön. Das ist wirklich
oder
schön.
Wenn jemand sagt, Sie haben mir jetzt so gut getan. Das Gespräch mit Ihnen, das war jetzt so balsam für meine Seele. Ich habe eine neue Perspektive. Ich weiß jetzt, in welche Richtung ich auch selber was machen kann. Und wenn ich dann solche Gespräche führe, dann denke ich immer, yes, und dafür musstest du so krank werden. Ist gut so, es ist alles gut. Und glaub mir, man kann auch mit einer chronischen Erkrankung glücklich werden. Das habe ich daran gesehen, dass ich meinen Mann kennenlernen durfte. Dem wäre ich sonst nie begegnet. Also von daher, ich bin wirklich glücklich mit ihm.
Ich wünschte, mehr Menschen würden verstehen, dass.
Dass es auch Menschen gibt, die behindert sein können und man sieht es ihnen nicht an. Wir Räumis haben zum großen Teil eine unsichtbare Behinderung, weil wir Gott sei Dank durch die Medikamente nicht mehr diese veränderten Gelenke haben, wo man so Krallenhände bekommt. Aber wir haben eine unsichtbare Behinderung. Wir brauchen oftmals Hilfe, aber man sieht es uns nicht an. Und das stürzt so manche Betroffenen in eine schwere Depression, wenn das nicht anerkannt wird.
Christiane, dein Lifehack für uns alle zum Mitnehmen. Was können wir tun oder was tust du, damit es dir besser geht? Eine Übung, eine Aktivität, etwas, was dir den Tag leichter macht.
Ja, das mache ich tatsächlich häufiger am Tag. Und zwar, wenn ich gestresst bin oder auch wenn ich Schmerzen habe, starke Schmerzen habe, das setze ich mich aufrecht hin, möglichst am Fenster, am offenen Fenster, lege so die Arme auf die Oberschenkel, streck den Rücken durch und atme ein, ganz tief. Also möglichst viermal ein, ganz tief. Und dann achtmal langsam wieder ausatmen, kurzen Moment warten, wieder einatmen. Das sind nur 5 Minuten, aber die tun mir so gut. Das ist Ich-Zeit, die ich mir gönne. Das ist Atmung, die bringt Herzschlag wieder runter, wenn man einen zu hohen Puls hat oder einfach dieses Atmen. Für mich ist Atmen Glückseligkeit. Ich habe eine Lungenerkrankung, also von daher, und da komme ich wieder runter. Manchmal mit Musik, manchmal ohne. Hauptsache schnaufen.
Also schöne Atemmeditation, 4 Sekunden
Ja.
ein, dann die Luft für 7 Sekunden anhalten und dann 8 Sekunden, also doppelt so lang wie die Einatmung, ausatmen und richtig schön zur Ruhe kommen, auch das Nervensystem zur Ruhe bringen. Das klingt für mich auch nach einem ganz, ganz guten Plan. Und wenn ich dich heute so gehört habe, dann kann ich dir sagen, die Stewardess ist aus dir nicht raus. Nein, du bist die Stewardess, bist du auf dem Jumbo-Jet der Rheuma-Liga jetzt heute. Also du hast uns heute so schön mitgenommen und das, wohin du mich gebracht hast, ich habe es ja schon mal gesagt, ist definitiv schöner als das, wo ich vorher war.
Ja, das freut mich sehr.
Teil das mal bitte mit uns. Was wäre das Wichtigste, was du allen mitgeben möchtest, was unbedingt wichtig ist als Räumi?
Ja. Bitte bleibt mit der Welt verbunden, fallt nicht aus dem Leben, seid mutig, sucht euch andere Betroffene, sucht euch innerhalb der Selbsthilfe eine Gruppe, in der ihr lernt, das Leben mit einer chronischen Erkrankung zu meistern. Eben gemeinsam statt einsam, das trifft es am besten. Vielen Dank.
Rebecca, hast du heute etwas von Christiane gelernt?
Ich lerne von all meinen Patienten immer etwas dazu. Jeder Verlauf ist individuell und kann mir eventuell die Augen öffnen für einen nächsten Patienten oder Patientin, die in einer ähnlichen Situation ist, um schneller herauszufinden, welche Erkrankung dahinter stecken könnte. Dementsprechend bin ich für jede Information immer sehr dankbar und auch für Informationen, was bei den Betroffenen gut geklappt hat, auch außerhalb von Medikamenten oder unseren Empfehlungen. Und dementsprechend höre ich da immer sehr gerne zu, um auch herauszufinden, was ich vielleicht anderen Betroffenen mit an die Hand geben kann. Was ich bei Christiane sehr bewundernswert finde, dass sie eben aus dieser Not eine Tugend eigentlich gemacht hat. Sie hat sich der Rheuma-Liga angeschlossen und eben dazu beigetragen und trägt auch weiterhin dazu bei, dass Betroffene ja das Gefühl haben, sie sind nicht einsam. Gemeinsam statt einsam, sagt Christiane auch immer wieder. Und das kann ich nur betonen. Je besser wir uns da vernetzen, desto mehr können wir hier auch das Gefühl vermitteln, dass die Betroffenen weiterhin Teil der Gesellschaft sind und es auch Optionen gibt, um das Leben lebenswert zu halten.
Ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch. Dank dir, liebe Milka. Dank dir, liebe Rebecca. Und habt noch einen schönen Tag.
Einen schönen Tag euch allen. Christiane, es war heute wunderbar, dir zuhören zu dürfen. Milka und Doc Hasseli hören zu, ist aber jetzt damit zu Ende. Ich hoffe, dass Sie auch Spaß gehabt haben beim Zuhören. Wenn Sie denken, ich möchte gerne mehr darüber hören, wie es sich mit Rheuma lebt, dann habe ich den Hinweis hier auf die nächste Folge, denn dort treffen wir oder hören Maggie zu. Das ist eine junge Frau, die als Ergotherapeutin arbeitet und als Rheumatikerin im Arbeitsleben uns erzählt, wie sie dort mit den Herausforderungen umgeht und wie sie das alles meistert. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal der örtlichen Arbeitsgemeinschaft München danken, die uns hier wieder hat aufnehmen lassen. Das ist sehr, sehr nett. Ich weiß, wir sind immer ein bisschen unangenehm und ich habe ganz viele Zettel, die ich überall ausbreite und brauche natürlich auch immer irgendwelche bunten Stifte. Dankeschön, Rheumaliga, dass wir hier sein durften. Ja, das wollte ich noch einmal sagen. Das musste losgeworden werden. Und ich, bevor ich jetzt anfange zu ramblen und irgendwelche komischen Sachen zu blabbern, sag ich lieber, hören Sie lieber irgendwo anders hin. Aber eben bei uns, nächste Mal wieder bei Milka und Doc Hasseli. Und
schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über Rheuma und die Deutsche Rheumaliga erfahren möchtet, hört euch unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiert euch auf rheuma-liga.de. Wenn euch Milka und Doc Hasseli hören zu gefallen hat, freuen wir uns über eure Sternebewertung.